Willkommen bei Radio Frei. Willkommen beim Tagesmagazin Unterdessen. Und willkommen heißt euch Reino. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diese Sendung hören mögt und hört. An diesem 2. Juli des Jahres 2026 habe ich nach oben geschaut und habe festgestellt, mal wieder ein wolkenloser, strahlend blauer Himmel. Den hatten wir auch in der vergangenen Woche ja schon. Allerdings hat es uns da, jedenfalls vielen von uns, gar nicht so übermäßig gut gefallen, weil es einfach viel zu heiß war. Und diese Hitze, die jetzt glücklicherweise ein wenig heruntergedimmt zu sein scheint, heute werden prognostiziert so in etwa 26 Grad heute Nachmittag und heute Abend dann noch 21 Grad. Und an den nächsten Tagen wird es nicht besser oder schlechter. Es bleibt so in etwa. Morgen sollen es 22 Grad werden, also noch ein wenig frischer. Am Samstag 24 und am Sonntag 21. Und am Sonntag steigt dann auch die Regenwahrscheinlichkeit wieder. Jedenfalls nach der Prognose, die mir hier mein Handy über eine App vermittelt. Allerdings weiß man im Moment bei dem Wetter nicht so ganz genau, ob man sich auf die Prognosen wirklich gut verlassen kann. Ich jedenfalls subjektiv habe den Eindruck, die Prognosen werden ungewisser. Aber vielleicht oder sicher sogar werden mir viele Meteorologen in dieser Auffassung, in diesem Eindruck widersprechen. Nun ist also erst einmal die große, die intensive, die starke Hitzewelle der vergangenen Tage abgeklungen und trotzdem habe ich in dieser Hitzewelle die Musik für heute rausgesucht und die Musik ist denn dann auch entsprechend abgestellt auf viel Sommer, auf viel Juli, auf viel Hitze und so weiter in diesem Ton. Also können wir uns mit der Musik daran erinnern, wie es in der vergangenen Woche war. Dann wollt ihr natürlich auch noch wissen, welche Wortbeiträge diese Sendung heute voraussichtlich, Überraschungen natürlich immer vorbehalten, umfassen wird. Da gibt es also zunächst einen Rückblick nochmal auf das Wetter. Es gibt ein Interview zu dem Thema Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgesellschaft. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Entschuldigung. Es gibt ein Interview zu der Tagesordnung, die der AfD-Parteitag an diesem Wochenende haben wird. Und es gibt natürlich ein paar Bemerkungen zu den Filmen der Woche. Und es gibt ansonsten auch noch ein paar Bemerkungen zu diesem oder jenem, insbesondere auch zu dem, was am 2. Juli in der Vergangenheit so alles gewesen ist, was euch vielleicht interessiert. Vielleicht auch weniger, aber es gibt ja auch Momente, an denen man Radio hört und dann fällt einem ein, weil einen das, was man da gerade hört, nicht so besonders interessiert, dass man besser sich noch eine Tasse Kaffee macht oder einen Schluck Wasser einschenkt und trinkt. Soweit also erstmal zu dieser Sendung von eurem Reino. In der Vorbereitung habe ich natürlich auch ein wenig geguckt, was hat es denn in der Vergangenheit eventuell so alles gegeben, das uns bemerkenswert scheint. Und ich bin ganz zufällig auf diese Sendung Unterdessen von genau vor einem Jahr, vom 2. Juli 2025 gestoßen. Und diese Sendung damals, die moderiert wurde von Reinhard und Christine, da war die erste Anmoderation wie folgt. Musik.
heiß, heißer Mittwoch.
Genau, das ist die Steigerung und heute wird der heißeste Tag des Jahres, Christine.
Bis zu 40 Grad wird es warm, in Erfurt nur 37. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Da haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir eigentlich 3 Grad unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Wir können ja schon mal sagen, du hast dir die Haare, glaube ich, eben nochmal nass gemacht.
Das ist möglich, ja. Ich tue alles, um die Hitze fernzuhalten. Guten Morgen, Reinhard.
Guten Tag, Christine. Und guten Abend, ihr da draußen, je nachdem, wann ihr hört, zu diesem Unterdessen-Magazin, zu der Mittwochsausgabe.
Soweit also die Anmoderation vor einem Jahr von Reinhard und Christine. Und wir hören diese Hitzewelle, die wir gerade erlebt haben, durchlebt haben, teilweise erlitten haben. Diese Hitzewelle ist nun wirklich kein Singular mehr, sondern man muss immer von Hitzewellen sprechen. Und wir können gespannt sein, ob und wann uns denn in diesem Jahr noch eine erwischen wird. Jedenfalls hat es auch im vergangenen Jahr schon solche Prognosen gegeben, wie wir sie heute, nein, in der vergangenen Woche lieber nicht gehört hätten. Ich habe deswegen, hatte ich schon gesagt, im Blick auf das Wetter dieses Sommers habe ich ein paar Titel rausgesucht, die mit Hitze und Sommer und Juli zu tun haben. Und wir begrüßen euch erst einmal mit Uriah Heep, July Morning.
Tried more than 1,000 faces Not one was aware of the fire that burned.
So fühlt sich also ein Juli-Morgen an, in den Augen von Uriah Heep jedenfalls. Ich will aber von diesem Thema, von diesen Möglichkeiten des Wetters überhaupt gar nicht ablenken, sondern hänge gleich einfach noch einen Titel, der sich mit Hitze beschäftigt, hinterher. Er kommt von Asia.
Catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your
The Moment. Und die Hitze des Momentes auszunutzen, das ist ein Kunststück. Ein Kunststück, das gelegentlich zu richtigen Erfolgen führt, manchmal aber auch zu richtigen Nachteilen. Und da komme ich zu einem 2.7., nämlich aus dem Jahre 1877. Damals meldete ein Mann namens Johannes Zeltner nämlich sein Verfahren zur Herstellung einer roten Ultramarinfarbe zum Patent an. Und er bekommt dieses Patent auch, und mit diesem Patent erhält er das erste deutsche Reichspatent, wohlgemerkt, 2.7.1877. Und warum ich gesagt habe, man muss den richtigen Moment erwischen, er hat dieses Patent angemeldet, unmittelbar nachdem am 1. Juli 1877, also einen Tag vorher, gerade das Patentgesetz in Kraft getreten ist. Die Geschichte dieses Patentgesetzes ist ziemlich abwechslungsreich. Jedenfalls ist es dann 1877 in Kraft getreten und heutzutage wird es jedenfalls, soweit ich weiß, nicht mehr wirklich in Frage gestellt, anders als zur damaligen Zeit. Es wurde nämlich es war sehr umstritten, ob ein Patentgesetz das Richtige sei. Das wurde also heftig diskutiert und gegen eine Vereinheitlichung. Leute sprachen gegen eine Vereinheitlichung des Patentsystems. Das waren die Freihandelsbewegungsleute und die preußische Ministerialbürokratie. Sie wollten das eigentlich nicht, weil sie der Auffassung waren, wenn man Patente hat, dann kann man andere davon abhalten, etwas zu produzieren und das würde der wirtschaftlichen Entwicklung schaden. Aber wie gesagt, das ist alles heute nicht mehr in der Diskussion. Übrigens war das deutsche Patentgesetz von 1877 im Grunde genommen ein sehr spätes Patentgesetz. Nicht deswegen, weil das so heftig umstritten war, sondern deswegen, weil man mit dem Patentschutz erstens in den Ländern, die auch im Bereich Deutschlands damals bestanden haben, sehr unterschiedlicher Auffassung war und weil es deswegen im Grunde genommen erst der Bildung des Deutschen Reiches 1871 bedurfte, damit ein solches Gesetz einheitlich in Kraft treten konnte. Das erste Patentgesetz wird auf das Jahr auf das Jahr 720 vor Christus datiert. Damals gründeten die Griechen am Golf von Tarent in Süditalien die Kolonie Sybaris. Und aufgrund ihrer günstigen Lage und des fruchtbaren Bodens dort wurde Sybaris schnell reich und die Sybariten wurden Liebhaber edler Speisen und anderer Gaumenfreuden. Und deswegen hat dann ein griechischer Philosoph und Historiker beschrieben, wie man in Sybaris mit Kochrezepten umging. Ich zitiere mal aus einer damaligen Darstellung: Wenn einer der Köche ein neues köstliches Gericht erfinden würde, so sollte es keinem anderen vor Ablauf eines Jahres gestattet sein, von dieser Erfindung Gebrauch zu machen, sondern nur dem Erfinder selbst. Während dieser Zeit sollte er den geschäftlichen Gewinn davon haben, damit die anderen sich anstrengten und wetteifernd sich in solchen Erfindungen zu übertreffen suchten. Und darin findet man im Grunde genommen die wesentlichen Elemente des Patentrechts bereits enthalten, nämlich das Ausschließen von anderen, die dasselbe machen wollen, und den Schutz und das wirtschaftliche Monopol dessen, der dieses Patentgesetz angemeldet hat, der aber natürlich die Möglichkeit hatte, es weiterzugeben. In Europa, das erste Patentgesetz stammt aus Venedig aus dem Jahre 1474. Und dann hat es lange gedauert, bis in anderen Staaten es andere Patentgesetze gab. England zum Beispiel 1624 und Frankreich 1791. Und wie gesagt, Deutschland kam mit 1877 relativ spät. Im Übrigen muss man vielleicht erwähnen, dass nach dem deutschen Patentgesetz von 1877 das, was damals in Sybaris geschützt wurde, gar nicht patentrechtlich jedenfalls geschützt werden konnte. Nach dem Paragraphen 1 dieses Gesetzes von 1877 hieß es nämlich: Patente werden erteilt für neue Erfindungen, welche eine gewerbliche Verwertung gestatten. Das ist auf Speisen noch denkbar, aber ausgenommen davon sind, und dann heißt es in der Nummer 2, Erfindungen von Nahrungsgenuss und Arzneimitteln sowie von Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betreffen. Soweit also zum Patentgesetz, das wie gesagt heute ein Jubiläum feiern kann, weil an einem 2. Juli das erste deutsche Patent angemeldet und bewilligt worden ist. Wir kommen nochmal wieder zurück zur Hitze des Momentes, aber mit einem Song von Bruce Springsteen.
I'm driving in my car, I turn on the radio. I'm pulling you close, you just say no. Say you don't like it, but girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss on fire, well, late at night, taking you home. I say I wanna stay, you say you wanna be alone. Say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss on fire, you gotta hold.
Springsteen war das mit Fire. Auch was Heißes. Ich komme zu einer Rubrik, die ich gerade erst so langsam angefangen habe, nämlich dem, was ich nenne verdammte Vorurteile. Eine kleine Rubrik, die sich aus Interviews ergibt, die ich mit Leuten zu ganz anderen Themen führe und die ich am Ende dann immer bitte, mir mal zu erzählen, was denn das von ihnen meist gehasste Vorurteil in dieser Gesellschaft ist und was man dagegen unternehmen kann. Und jetzt hören wir Philipp Keitel von der Bürgerstiftung Erfurt und was er als das schlimmste Vorurteil in seinen Augen ansieht, schildert er und auch, was er unternimmt, wenn es ihm begegnet. Welches Vorurteil in dieser Gesellschaft ärgert dich am meisten, Philipp?
Mich ärgert am meisten, dass gesagt wird, die Jugend hätte kein Interesse, wäre faul, würde sich nicht interessieren.
Und was machst du, wenn dir dieses Vorurteil im Gespräch zum Beispiel begegnet?
Ich versuche darauf hinzuweisen, mit meinen Erfahrungen zu zeigen, mit wem ich schon zu tun hatte und was die Menschen da gemacht haben. Also und auch darzulegen, dass es auch Leute gibt, die gar kein Interesse haben und Leute, die eben sehr viel Interesse haben und sich halt auch einbringen. Ja.
Soweit Philipp Keitel zum Thema faule und desinteressierte Jugend. Und er hält es einfach für falsch. Es stimmt aus seiner Erfahrung nicht oder stimmt mit seiner Erfahrung nicht überein. Und jeder von uns weiß das, was Jugendliche in Vereinen, im Radio und sonst wo in dieser Gesellschaft leisten und tun und dass da keineswegs Faulheit und Desinteresse dahinter steckt. Aber es gibt eben auch so eine und solche. Wir schließen mit einer Musik an, die Glenn Frey nochmal The Heat Is On beinhaltet. Glenn Frey war das, The Heat Is On. Ob das nächste Wochenende in Erfurt ein heißes werden wird, wir hatten meteorologisch schon darüber gesprochen, das ist eher nicht so wahrscheinlich. Die Prognose jedenfalls weist das nicht aus. Ob es aus anderen Gründen ein heißes Wochenende wird, hängt von vielen Teilnehmern ab. Und eine Ursache dafür, dass es eventuell heiß werden könnte, die ist gesetzt worden durch eine Anmeldung zu einem Parteitag der AfD auf der Messe am Samstag und Sonntag. Und deswegen hat Frank ein Interview beigesteuert, um ein bisschen hinter die Kulissen dessen zu gucken, das vielleicht Aufregung ausmachen könnte, sollte, müsste.
Dass am Wochenende in Erfurt der Bundesparteitag der AfD stattfindet, das dürften mittlerweile alle mitbekommen haben. Dabei kreist die mediale Berichterstattung viel um die vielfältigen Gegenaktionen und demokratischen Proteste. Es geht um das Versammlungsrecht, es geht um die Gewährleistung des öffentlichen Personennahverkehrs oder um die Frage nach Legalität und Legitimität von Protest. Doch worum geht es eigentlich inhaltlich beim AfD-Parteitag? Diese Frage wird häufig nicht mehr beantwortet und darüber möchte ich jetzt mit Andreas Kemper reden. Andreas, du beschäftigst dich ja bereits seit 2013, also seit dem Bestehen der AfD, mit ihr und hast auch 2013 damals mit das erste Buch über die AfD überhaupt veröffentlicht und hast die Entwicklung der Partei seitdem kontinuierlich verfolgt. Welche inhaltlichen Punkte stehen denn bei diesem AfD-Parteitag jetzt in Erfurt am Wochenende auf der Tagesordnung?
Ja, genau. Ich habe seit 2012, bevor es die AfD gab, habe ich schon angefangen, die zu beobachten. Und ich bin es auch leid, eigentlich mir die Parteiprogramme so anzuschauen. Was ich jetzt spannend finde, sind drei Anträge von alle drei von Björn Höcke, die ich da vielleicht auch aus persönlicher Sichtweise spannend finde, aber vielleicht ist es tatsächlich auch mit das Spannendste, weil das nochmal weiter radikalisiert. Das ist zum einen eher formal, da geht es darum, die Generation Deutschland, also die ehemalige JA, den Jugendverband der AfD, die jetzt in die Parteistruktur reingeholt wurde, dass sie auch auf unteren Ebenen eingegliedert wird. Ja, das ist ein eher formaler Antrag, der geht durch die ganzen Reihen der AfD. Also da ist das kein spezifischer Höcke-Antrag oder so. Spannender ist dann eine Resolution, die dort verabschiedet werden soll. Resolution Linksterrorismus bekämpfen, wo dann aufgefordert wird, dass der Verfassungsschutz oder überhaupt die Politik sehr viel stärker den sogenannten Linksterrorismus im Auge hat. Also und das ist natürlich spannend vor dem Hintergrund, dass jetzt ja auch ein Gutachten herausgekommen ist, wo festgestellt wurde, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, unter anderem auch, also es waren zwei Punkte, unter anderem auch wegen Demokratiefeindlichkeit, und das könnte man da vielleicht auch drunter fallen lassen, weil es geht dort auch um, meiner Meinung nach, um Einschüchterung des politischen Gegners. Ja, dass die AfD sich dort noch mehr drauf fokussiert. Und der dritte Punkt wäre dann, Unvereinbarkeitsliste überarbeiten. Da gibt es mehrere Punkte und einer ist dann auch tatsächlich von Höcke, und es gibt gleich eine ganze Reihe von diesen. Einer ist dann von Joachim Paul, Björn Höcke, Hans-Christoph Berndt. Die fordern, dass diese Unvereinbarkeitsliste, die es immer gegeben hat, wo zum Beispiel gesagt wurde, wer bei der NPD war, der kann jetzt nicht bei der AfD mitmachen und so weiter, dass das geändert wird dahingehend, dass jetzt nur noch diejenigen nicht mehr bei der AfD mitmachen, die sich für die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie zugunsten einer Diktatur einsetzen, und zwar aktiv kämpferisch und dann noch mit einem Bekenntnis zum systematischen Einsatz von Gewalt. Und das trifft ja auf die wenigsten Gruppen zu, dass wir so etwas so direkt sagen, sie wollen eine Diktatur einrichten und in einer Form von Gewalt das einführen. Das heißt, Höcke will diese Unvereinbarkeitsliste weghaben. Hinzu kommt dann noch, dass auch gefordert wird, wer vor 10 Jahren das mal gefordert hatte, dann ist es halt verjährt. Ne? Das heißt, wer vor 10 Jahren in der NPD war, der kann dann auch gerne mitmachen bei der AfD. Oder sowieso NPD wäre dann wahrscheinlich auch kein Problem mehr. Also das sind meiner Meinung nach die strittigen Punkte, wo sich dann zeigt, geht die AfD noch weiter in Richtung Höcke oder versucht die gemäßigt aufzutreten.
Jetzt hast du den Namen Björn Höcke schon ein paar Mal genannt. Der Parteitag findet jetzt ja auch nicht in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern statt, wo Landtagswahlen sind in diesem Jahr, sondern gerade in Thüringen. Was sagt uns denn das über die Macht des Thüringer Landesverbandes um Björn Höcke und Stefan Möller innerhalb der AfD aus und vielleicht auch über den völkischen Flügel, den sie vertreten?
Ja, er hat natürlich ein Heimspiel. Oftmals war das schon so bei diesen Parteitagen, dass dann zum Schluss Leute, die weitesten Anreisewege hatten, mussten dann früher weg, um noch nach Hause zu kommen. Und es waren dann zum Schluss waren dann eben einige sehr wichtige Punkte. Und wenn man dann natürlich vor Ort ist, hat man kaum einen Weg nach Hause, den man dann zu bewältigen hat, weil man ist ja dann in Thüringen oder in Erfurt. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Aber auch das Ganze drumherum und so weiter, das wird natürlich dann auch von Höcke und von seinen Thüringer Leuten da mitbestimmt. Und die AfD in Thüringen ist natürlich auf Linie. Das sind inzwischen, es gibt kaum noch irgendwelchen Widerstand gegen Höcke. Den hat er, glaube ich, sehr gut im Griff, seinen Landesverband.
Björn Höcke hat es ja verstanden, in den letzten Jahren immer wieder inhaltliche Punkte zu setzen und auch Einfluss zu nehmen auf die personellen Entscheidungen innerhalb der Partei. Aber er ist nie so weit rausgekommen, dass er irgendwie versucht hat, für die Bundesspitze sozusagen zu kandidieren. Er hat immer gesagt, er konzentriert sich auf Thüringen und hat sozusagen sich von hinten die Strippen gezogen, so ein bisschen in seinem Sinne. Wofür steht denn Björn Höcke? Du hast eben schon ein paar Sachen genannt, also eine im Prinzip noch weitere Ausdehnung Richtung radikalen rechten Personen, die sozusagen mitmachen können, wahrscheinlich auch gegenüber der identitären Bewegung, die, glaube ich, bisher noch auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Aber wofür steht Björn Höcke denn zum Beispiel im Bereich Sozial- und Wirtschaftspolitik, wo die AfD ja eigentlich auch keine einheitliche Haltung so richtig hat, oder?
Ja, das ist nicht das Feld eigentlich von Höcke. Das ist eingebunden bei ihm in zum völkischen Denken. Also vom Sozialpatriotismus ist da der Begriff, den er dann zusammen mit Schnellroder, also mit diesem Institut für Staatspolitik, zusammen entwickelt. Allerdings hat Höcke sich damals in der Gründungsphase der AfD und schon eigentlich viel früher, schon 2008, gegen Hans-Olaf Fenkel positioniert, der eigentlich der Spiritus Rector war der AfD. Und der damals gesagt hat, hier bei der Finanzkrise dürfen wir jetzt nicht einen Epochenwandel jetzt herbeireden und die Marktwirtschaft abschaffen. Und da hat Höcke gegengehalten. Da hat er damals gesagt, hier, wir müssen sehr wohl einen Epochenwandel und wir müssen unterscheiden zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft. Und der Kapitalismus muss abgeschafft werden. Wir brauchen eine Marktwirtschaft, die mit so völkischen Ideen halt kompatibel ist. Und das geht tatsächlich dann eher in so einer Richtung, von einem von einer Form von völkischer Wirtschaft. Er hat selber damals den Begriff organische Marktwirtschaft benutzt, aber er ist eben kein Wirtschaftsexperte. Also ich denke, was er dann durchbringen wird, das sind dann halt eher Positionen, die sehr rassistisch sind, die sehr rückwärtsgewandt sind in der Geschlechterpolitik und so weiter. Und da sehe ich halt eher die Gefahren bei Höcke, auch was Demokratieverständnis angeht und
ja, Björn Höcke hat ja die AfD auch immer als die letzte evolutionäre Chance für einen Systemwechsel bezeichnet, was ja auch immer so ein bisschen indiziert, dass danach sozusagen eigentlich noch der Bürgerkrieg kommen kann, ne, wenn es der AfD nicht gelingt. Jetzt gibt es ein weiteres Thema, was in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Und zwar gab es eine Debatte um einen Geschäftsmann, der ohne Mitglied der AfD zu sein, versucht hat, Netzwerke aufzubauen und innerhalb der Partei Einfluss zu nehmen. Welche Einflussgruppen und Personen rund um die AfD-Politik gibt es denn sonst noch, die versuchen, die AfD-Politik zu beeinflussen?
Es sind ideologisch sind es eigentlich drei Gruppen immer noch, die da gegeneinander kämpfen. Das ist so ein völkischer, also ich würde sagen Faschismus, also von Björn Höcke, völkischer Nationalismus, Faschismus von Björn Höcke, rassistisch und so weiter. Eher klassisch rückwärtsgewandt. Dann gibt es diesen liberalen, neoliberalen Flügel auch immer noch in der AfD. Das hat sich auch gezeigt, als Weidel Elon Musk eingeladen hat und dann die AfD sogar als libertär-konservativ bezeichnet hat, nicht nur als liberal-konservativ. Und es gibt christlich-fundamentalistische Gruppierungen um Beatrix von Storch. Da gab es jetzt auch im Bundestag eine Tagung mit einem neuen Referenten, der einen Zirkel gegründet hat, vorher mit Mullahs aus dem Iran. Und die wollen halt den dekadenten Westen zusammen bekämpfen. Und das war im Bundestag. So, das sind ideologisch diese Unterschiede. Und dann gibt es halt dann kann man das nochmal unterscheiden auf einer strategischen Ebene. Da gibt es dann Leute, die dann halt eher versuchen, möglichst dann doch mit der CDU zusammen vielleicht in die Regierung zu kommen. Und dann eben, was Höcke dann sagt, hier die Unbedingten, nicht gegen die Halben, die viel zu früh versuchen, in die Regierung zu kommen. Das löst sich jetzt ja auch ein bisschen auf, wenn jetzt die AfD tatsächlich, wie jetzt in Sachsen-Anhalt, was ja droht, dass sie da tatsächlich eine absolute Mehrheit kriegen könnte, dann ändert sich das Ganze vielleicht nochmal, weil eben die AfD ja dann da ist, wo Björn Höcke sie schon vor zig Jahren haben wollte, dass sie gar nicht mehr auf die CDU vielleicht angewiesen ist.
Jetzt hast du schon so drei Gruppen genannt. Es wurde ja auch immer mal so ein bisschen gesagt, die Ostverbände der AfD, die seien radikaler als die Westverbände, die seien eher so ein bisschen aus dem bürgerlich-konservativen Lagern. Gibt es denn diese Unterschiede zwischen Ost- und Westverbänden überhaupt noch?
Ja, die sind noch da. Das hat man ja in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass da tatsächlich die Björn-Höcke-Gruppe nicht geschafft hat, sich komplett durchzusetzen. Aber sie sind auch nicht komplett marginalisiert. Ne? Das könnte auch relativ schnell kippen. Es gibt nicht mehr dieses ganz klare Ost-West, wie es mal vor 10 Jahren war. Ne? Das ist also NRW ist immer noch anders als Thüringen. So, aber diese Flügelleute, diese Höcke-Leute, die sind inzwischen überall und auch sehr wirkmächtig und Höcke hatte ja auch jetzt verschiedene Auftritte in Nordrhein-Westfalen. Also ich denke, das vermischt sich mehr. Also es ist eine klare Ost-West-Trennung sehe ich da nicht mehr. Aber es sind natürlich auch von den Zahlen her, ist es so eine Art Fahrstuhleffekt nach oben, dass eben die AfD jetzt bei 20% ist im Westen und bei 40% ist im Osten. Und das ist halt eher das Problem, denke ich.
Eine letzte Frage noch an dich. Du hast das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt schon erwähnt. Das wurde veröffentlicht, hat auch ein bisschen für mediale Aufmerksamkeit sozusagen erhalten. Und die Kernaussage des Gutachtens lautet, die AfD ist nachweislich verfassungswidrig. Wenn das so ist, würdest du sagen, ein AfD-Parteiverbot ist die Lösung?
Ja, also es ist deswegen die Lösung, weil bislang die Zivilgesellschaft das nicht hinbekommen hat, die AfD zurückzudrängen. Und es gab ja die Tendenz, es gab ja vor 2,5 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, da sind ja Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, angefangen von Hamburg und dann. Und da war es so, dass tatsächlich die AfD jede Woche 1 Prozentpunkt verloren hat. Die sind dann von 21% im Winter, im April waren die dann noch bei 14%. Und ich denke, das war eine ganz wichtige Ursache, waren eben diese Großdemonstrationen, diese ständigen Großdemonstrationen mit mehreren Millionen Menschen. Und wenn das weitergegangen wäre, dann hätte es auch kein Parteiverbot geben müssen als Option. Ja, dann, wenn die Zivilgesellschaft das schafft, die AfD zurückzudrängen, dann braucht es kein Parteiverbot. Aber momentan sehe ich das eben nicht, dass die Zivilgesellschaft das schafft. Im Gegenteil, damals war die AfD bei 21%, jetzt ist sie bundesweit bei, wenn die Umfragewerte richtig sind, bei 27-29% bundesweit und im Osten kurz davor bei Wahlen dann tatsächlich die absolute Mehrheit zu holen. Und da denke ich, ist jetzt eine Notbremse einfach gegeben. Dafür ist halt das Grundgesetz so geschaffen worden, wie es ist, genau für diesen Fall. Und wenn die Studien zum Ergebnis kommen, dass sie tatsächlich verfassungsfeindlich sind, dann ja, muss so früh wie möglich die AfD eben verboten werden.
Das sagt Andreas Kemper. Er beschäftigt sich seit mittlerweile 13 Jahren mit der AfD und wer sich näher mit Andreas Analysen und Inhalten beschäftigen will, dem sei die Website andreaskemper.org empfohlen. Dort findet ihr Analysen, Podcasts, Texte und auch der Hinweis auf Bücher von Andreas Kemper, in denen ihr das, was wir hier jetzt in Kurzform gemacht haben, nochmal ausführlicher nachlesen könnt. Andreas, ich danke dir für die Informationen und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich danke. Tschüss.
Und ich bitte um Nachsicht, dass ich die Musik zu früh gestartet habe. Die Musik, die im Hintergrund jetzt schon läuft, heißt Hot Summer und ist von Monrose. Scott Sommer. Monrose war das, habe ich noch fast vergessen dazu zu sagen. Wir kommen zu einer Rubrik, die heute mal wieder etwas anders ausschaut als sonst.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht für wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib still stehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Ich gehe die Filme der Woche einmal kurz durch, jedenfalls was die neu anlaufenden Filme anlangt. Und zwei davon am Sonntag sind schon alt. Es sind welche, die im Hinblick auf das Ereignis, was uns am Wochenende möglicherweise intensiver beschäftigen wird, ausgewählt worden sind. Und auf die komme ich gleich noch zurück. Im Kinoclub läuft heute neu an ein Film, der in der Schweiz spielt. Hallo Betty heißt er. Und er fängt mit der Frage an, wer hat's erfunden? In der Schweiz gilt Betty Bossi seit Ende der 50er Jahre bis heute als Köchin und Hausfrau der Nation. Dabei existiert Betty gar nicht wirklich. Sie war die geniale Idee einer Werbetexterin, die auf diesem Weg den Speiseölumsatz eines Kunden erhöhen wollte. Anno 1956 gelingt Emmy Creola dieser umwerfende PR-Coup. Die Kochgeister, die sie rief, wird Emmy aber nicht mehr los. Weil immer mehr Menschen ihre Betty lieben, muss die zurückhaltende Werbetexterin die erdachte Fake-Figur real verkörpern. Das neue Leben als ruhmreiche Koch-Ikone im Rampenlicht hat freilich so seine Schattenseiten. Humorvoll gewürzt und mit nostalgischem Retro-Charme serviert, zeichnet diese wahre Emanzipationsgeschichte ein bewegendes Sittengemälde jener Zeit. Kino und Kochen sind jeher ein gutes Rezept für Unterhaltung der bekömmlichen Art. Und wir hören mal kurz uns den Trailer dazu an.
Unsere Ratgeberin ist eine Frau in ihren besten Jahren. Natürlich ist sie auch eine leidenschaftliche Köchin, die gerne Neues ausprobiert.
Wieso hat es da Bananen drauf?
Das Allerwichtigste ist jedoch der Name dieser Frau.
Unsere Köchin der Nation, Betty Bossi!
Baby, ist das nicht so klein wie Mickey Mouse?
Oder wie Brigitte Bardot?
Baby, die Emmy Creola kennen Sie, oder?
Buchhaltung?
Ich texte.
Öl und Kochfett.
Andere dürfen ganze Konzepte schreiben.
Ein Konzept braucht wahrscheinlich Spezialisten.
Ja, du meinst Mann. Ich bräuchte dann noch einen neuen Vorschlag. Weniger modisch, mehr bodenständig.
So eine muss natürlich Bombenrezept haben.
Das ist alles noch ein bisschen grüezi grüezi. Das hier, Tiramisu, was hat es da drin? Ich sage nur eins. Kochlehrerinnen. Aus unserer Betty ist eine Bossi geworden.
Wieso schreiben Sie eigentlich nicht die Wahrheit? Dass Sie berufstätig sind?
Das ist Werbung.
Werbung für was? Dass alle Frauen zu Hause bleiben
sollen. Der Wiesel hat gesagt, Frauen, die arbeiten, sind keine rechte Mütter.
Ich gehe arbeiten für uns. Ja, und auch für mich.
Das ist doch alles so falsch.
Ich sage, sie muss weg.
Er will mir doch nur meinen Kunden wegnehmen.
Das ist immer noch der Agentur ihrer Kunden.
Ich mag einfach nur. Du schaffst das.
Was fällt dir Auflauf?
Nicht Auflauf, ein Topf. Und wie soll ich sie eigentlich ansprechen? Als Frau Bossi oder einfach Betty? Als Emmy Creola.
Soweit, hallo Betty, der Trailer. Und der Trailer ist wichtig, ihn zu hören, weil er ein Gefühl dafür vermittelt, ob man das Schweizerdeutsch, was da gesprochen wird, ob man das auch versteht. Und wenn man es nicht versteht, dann kann man zuhören und kann dann aus dem Filmablauf kann man rückschließen, was da gesagt worden ist. So, zum Schweizerdeutsch. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Film. Im Radioclub im Kinoclub. Ich krieg schon einiges durcheinander. Savage House heißt der nächste Film, der im Kinoclub neu anläuft. Es ist einer, der im England des 18. Jahrhunderts spielt. Und im Savage House lebt Sir Chauncey Savage, ein Sozialaufsteiger und ein verschuldeter und großspuriger Mann. Und als er eingeladen wird, Herzog und Herzogin von Devonshire zu empfangen, versuchen Chauncey und seine Frau Lady Savage zu beeindrucken. Auch hierzu gibt's einen Trailer.
Es ist soweit. Das Ziel und die Erfüllung unserer unermüdlichen Tätigkeit. Das hier sind Momente, an die man sich erinnern soll. Lasst uns alle makellos sein.
Was zum Teufel ist das denn hier?
Es ist gar nicht so übel.
Sicherlich ungeeignet für einen verdammten Herzog. Man wird uns an den Galgen hängen. Der nächste Gang!
Der Herzog und die Herzogin kommen zum Dinner zu uns.
Wirklich? Der Herzog und die Herzogin von Devonshire?
Oh. Wir wurden auserwählt. Dies ist unsere Chance, euren Familiennamen reinzuwaschen. Die Geschichte umzuschreiben, ohne dass es jemand merkt, abgesehen von ein paar Schuldeneintreibern. Wo ist er?
Liebe Schildbanditen!
Mama, ihr werdet uns noch ins Armenhaus bringen, wenn ihr so weitermacht.
Oh, alles nur geschwätzt.
Ja, bitte!
Das ist purer Irrsinn.
Aber ist es nicht vergnüglich?
Er ist gut, nicht?
Was klopft ihr denn alle so?
Köstlich.
Ihr seid etwas für Kenner, Sir.
Versautes kleines Schweinchen. Nicht so schnell, ich trage Absätze. Was fällt euch ein?
Beruhigt euch bitte, Treuherster.
Ich bin ruhig.
Savage House heißt dieser Film, der im Kinoclub neu anläuft. Nicht neu ist der folgende Film, der jetzt im Kinoclub läuft. Er heißt Backrooms. Und wir haben schon hier drüber gesprochen, deswegen kann ich ihn ohne den Trailer empfehlen oder eher nicht empfehlen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist eine Frage, ob man solche Filme mag, ob dieser Film einem gefällt, der ein wenig Horrorcharakter hat. Kahle, verschachtelte Büroflure, endlose beige-gelbe Wände, ein unaufhörliches, unerträglich lautes Surren von Leuchtstoffröhren. Die Backrooms beschreiben